kann ich meine Zeit nehmen ein bisschen? Ich weiß, dass ihr 30 Minuten Predigt haltet. Ja. Das war, ich tut schon Buße. Ich entschuldige mich schon von Anfang an, dass ich vielleicht etwas länger als 30 Minuten predigen werde. Es ist ein einziger Mann. Es ist nicht so. Ah, wir feiern heute Palmsonntag und es ist eine Freude, hier zu sein und mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Ich möchte ein bisschen ein kurzes Gebet sagen und dann machen wir uns an die Arbeit. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade und Gunst, denn heute ist ein Tag der Erscheinung, ein Tag der Offenbarung. Deswegen bitte ich, o Herr, schenk uns eine Epiphanie in diesem Raum, damit jeder, der heute hier ist, die Liebe und die Barmherzigkeit Jesus mit nach Hause nimmt. Im Namen Jesus. Amen. Das Thema meiner Predigt heute lautet die zeitlose Liebe Jesu. Die zeitlose Liebe Jesu. Und wir werden ein kurzer Vers in Jeremia Kapitel 31 bis Kapitel 31 Vers 3 lesen. Ich liebe das, die Martin Luther Übersetzung, weil die Übersetzung alt ist. Und ich bin auch alt. Deswegen liebe ich die Übersetzung. Und in Jeremia Kapitel 31, Vers 3 steht geschrieben: Der Herr ist mir erschienen von ferne. Das sagt Israel. Ne? Und hier spricht der Herr selbst: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe in meinem kurzen Gebet gerade eben erwähnt, dass der Palmsonntag für mich ein Sonntag der Erscheinung, der Epiphanie, das heißt ein Sonntag der Offenbarung ist. Und wenn wir das Leben Jesus betrachten, dann merken wir in den Evangelien, dass Jesus immer oder in verschiedenen Umständen irgendwie neu erschienen ist. Zu dem blinden Bartimäus erschien er als der Augenöffner. Zu der Frau, die mit 18 Jahren unter Bluterkrankung, sie verließ ihr Blut, ist er als Arzt erschienen. Zu der Menge, die hungrig waren, ist er als Helfer in Not erschienen. Und in Lukas Kapitel 19, Vers 28 bis 40 lesen wir, dass Jesus das ist, was wir heute feiern, am Palmsonntag. Denn damals, das war kein Feier. Da sagt, gib mir ein Mikrofon, bitte mir. Ich möchte nicht, dass meine Stimme hier auf. Am Palmsonntag war Jesus erschienen. Und er erschien unter drei Titeln. Wenn wir das in Lukas Kapitel 19 lesen, von 28 bis 40, dann lesen wir, wie er seine Jungen, zwei von denen, in ein Dorf, so ein Dorf gleich geschickt hatte. Sie sollten ein Fohlen zu ihm holen und sie sind dahin gegangen und sie sagen, sie haben erzählt, der Herr braucht es. Und sie haben das Fohlen geholt und sind damit zu Jesus gekommen und dann ist Jesus raufgekommen und dann für einmal war nicht Jesus unterwegs, er ging nicht. Jetzt fuhr er nach Jerusalem. Und in dieser Bibelstelle erscheint uns Jesus unter drei Titeln. Und wenn ich darüber predigen wollte, dann hätte ich die zeitlose Titel Jesus genannt. Aber heute sind wir hier nicht darüber, um darüber zu predigen. Jesus ist da als Prophet erschienen. Ein Prophet, das heißt, es ist ein Seher. Und er konnte in dem Dorf sehen, was die anderen nicht sehen konnten. Er konnte das angebundene Fohlen sehen, wo es angebunden, genau auf die Stelle, wo das Fohlen war, konnte Jesus sehen, was in einer Entfernung, wo die menschlichen Augen nicht erreichen konnten. Sag mit mir, Jesus ist mein Prophet. Wenn du das sagst, dann weißt du nicht, was du gesagt hast. Wenn du bekennst, dass Jesus dein Prophet ist, dann bist du dabei zu bekennen, dass egal wo du bist, Jesus dich sieht, er kennt dich. Angebunden ist, dass er noch nicht benutzt war und er sagt, geh dahin und ihr werdet das finden, dann bin ich hierher gekommen, um jemand zu sagen, egal wodurch du gehst, Jesus weiß das. Und er sieht dich und erkennt, ob du etwas gebunden bist, egal welche Schwierigkeit du hingehst, Jesus kennt, wo du bist. Das sollte Freude auf dein Gesicht bringen. Denn viele sind hierher gekommen mit der Frage, kennt Jesus mich? Hat er mich vergessen oder wie? Aber ich bin hierher gekommen mit der guten Nachricht, du bist besser, du bist teurer als ein einfaches Tier in Hände Jesus. Er ist dein Prophet, er ist mein Prophet. Und der zweite Titel, unter welchem Jesus erscheint, ist, er ist der Hohepriester. Er sagt, bring mir das Fohlen. Und auf diese Fohlen, auf dem Fohlen, fuhr Jesus nach Jerusalem, wo er weiß, das haben wir gesungen, wo er weiß, das haben wir gehört, wo er genau weiß, dass er hingerichtet wird. Auf diese Fohlen, Jesus war wie das Bild der Sünde, das auf dieser Bock, das wir in Levitikus lesen. Aaron sollte einen Bock zu sich nehmen, als die Sünde des Volkes für die Sünde des Volkes opfern wollte. Er sollte diesen Bock bringen und oft seine Hand auf dem Kopf dieser Tier legen und alle Sünde Israel oft darauf sprechen. Oh Herr, Israel hat gesündigt. Sie sind nach dem Baalim gegangen. Oh Herr, Israel hat gesündigt. Sie sind nach dem Astartot gegangen. Oh Herr, Israel, sie haben Umzug getrieben. Oh Herr, Israel hat gesündigt. Sie haben dieses und jenes. Und am Ende sollte er dieses Tier weg in die Wüste, in der Dürre wegjagen. Damit er dort umherruht und dann stirbt in der Wüste. Und als Jesus auf diese Fohlen gefahren war, war er dabei, nicht nur dabei, unsere Sünde, die Sünde der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Das Wort Gottes sagt, er ist Sünde für uns geworden. Und er ging nach Jerusalem, um am Kreuz für uns, für unsere Schuld, für unsere Scham zu sterben. Er ist mein Hohepriester. Sag mit mir, er ist mein Hohepriester. Oh, du sollst das mit Begeisterung sagen. Denn wenn Jesus dein Hohepriester nicht ist, dann kannst du kein Kind Gottes sein. Wenn Jesus dein Hohepriester nicht ist, dann kannst du deine Sünde nicht vergeben haben. Ihr solltet das schreien mit Begeisterung. Denn wenn Jesus nur unser Hohepriester nicht gewesen wäre, dann wären wir nicht hier. Wir wären da draußen mit den anderen, die schlafen und spazieren gegen. Sag mit mir, Jesus ist mein Hohepriester. Oh, yes, wenn du das sagst, die Hölle ist nervös, die Dämonen fliehen weg und der Teufel weiß nicht mehr, was er tun soll. Denn das zu sagen, ist ein Bekenntnis, dass Jesus die Welt gerettet hat. Ja, wenn du Amen sagen willst, fühl dich frei, denn heute wollen wir Gottesdienst haben. Jesus ist nicht nur der Prophet, er ist nicht nur der Hohepriester, er ist auch der König. Und er sagt zu diesen zwei Jungen, geh dahin, hol das Fohlen. Wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr dieses Fohlen los, sag einfach, der Herr braucht es. Sag mit mir, der Herr braucht es. Sag einfach, der Herr braucht es. Dieser Titel, der Herr braucht es, er hat nicht gesagt, sag Jesus braucht es. Er hat nicht gesagt, sag der Meister braucht es. Sag der Herr, denn dieser Titel ist ein Titel der Majestät. Ein Namen der Würde. Wenn Jesus sagt, der Herr braucht es, ist er dabei, sich selbst als Gott zu bezeichnen. Gott über alle Schöpfung. Oh, yes, yes, yes. Das hast du verstanden. Sie haben noch, die anderen kommen noch. Und wenn er der Herr über alle Schöpfung ist, dann ist er der König. Sag mit mir, Jesus ist mein König. Soll das laut sagen, denn wenn du das sagst, bist du dabei zu bekennen, dass wenn du weißt, wer du bist und wem du gehörst, dann weißt du, ich bin ein Kronprinz. Ich bin ein Prinz, ich bin eine Prinzessin des Herrn. Er ist König, ich bin Prinz. Das heißt, ich habe Autorität und Macht. Viele von uns leben unser christliches Leben als Bettler. Als einfacher Mensch. Aber wenn wir es verstanden hätten, dass wir Kinder des Königs, des höchsten Königs sind, dann werden wir mit Macht wandeln. Wir werden mit Autorität wandeln. Wir werden sagen, wir werden so reden, dass die Welt auch bekennt, dass wir Prinz sind. Sag mit mir, ich bin ein Prinz. Oh, ihr sagt das mit, es gibt keine Überzeugung auf dieser Seite. Ich komme diese Seite, ich versuche mal hier. Sag mit mir, ich bin ein Prinzessin des Herrn. Das Wort Gottes ist so süß, dass wenn ich dieses Wort predige, dann weiß ich, oh, hier liegen Schätze von oben. Unter diesen drei Titeln erscheint uns Jesus wie ein mächtiger Herr, der uns nicht nur Hilfe bringt, auch Glück. Und am Ende dieser Geschichte, die ich nur so sehr, sehr, sehr oberflächlich erwähnt habe, sagt Jesus durch den Mund Gottes, er sagt, wenn die Menschen ihre Glück und Freude nicht in diesem Titel Jesus erkennen würden und ihm jubeln und feiern würden, dann hätte der Vater leblose Schöpfung, ich meine Steine, zum Feiern seine Liebe gebracht werden. Zum Feiern seine Barmäßigkeit gebracht werden. Und das ist mein Anliegen, dass wir wissen, dass das Christenleben ist kein trauriges Leben. Es ist ein Leben der Freude. Es ist ein Leben des Jubels. Tanzen gehört dazu. Und das ist mein Anliegen im Herzen, dass mehr und mehr Christen auf dem unterwegs, dass sie zu dem Supermarkt gehen, dass sie tanzen. Nicht nur in der Gemeinde, dass du, sogar heute hast du nicht getanzt. Dass morgen, am Montag, wenn du zum der Arbeit gehst, dass du einfach singst und dass die Menschen fragen, was ist denn los, was ist denn los? Dass sie merken, dass Jesus in deinem Leben dir Freude schenkt, zum Schreien bringt. Denn das ist unser Jesus. Wenn er sagt, wenn die Menschen schweigen, dann werden die Steine schreien, dann ist Gott dabei zu sagen, er freut sich, wenn er sieht, wie seine Kinder sich freuen und jubeln und tanzen und ihre Freude ausdrücken. Er ist so ein mächtiger Herr, dass er uns alles bringt, damit wir freudig werden. Ob diese Liebe Jesus und seine Barmherzigkeit Freude in uns verursacht, hängt von unserer Stellung zu Jesus ab. Wenn wir nah an Jesus sind und wir dieses, was ich da erzählt habe, erfahren, dass er dein Prophet ist, dass er dein Höhepriester ist und dass er dein König ist, dann wirst du ihn feiern, jeden Tag. Du wirst sogar nicht in Gottesdienst warten, bis der Gottesdienst anfängt, damit du unter der Dusche bist du dabei zu singen und zu preisen. Deine Frau fragt sich, was ist mit diesem Mann los? Was ist mit dieser Frau los? Die Freude Jesus erfüllt dein Herz. Oh, wenn ich mit meinen Menschen gewesen wäre, ich hätte einfach angefangen zu tanzen. Die Freude Jesus erfüllt mein Herz. Stehen wir nah zu Jesus, dann werden wir uns freuen. Aber stehen wir Jesus fern, dann wird es nur Traurigkeit und Misere bei uns geben. Liebe Geschwister, Die Stellung zu Jesus ist wichtig und jeder soll sich fragen, wie sieht meine Stellung zu Jesus aus? Bin ich nah an ihm tatsächlich? Oder bin ich nur ein Kirchengänger? Bin ich wirklich, stehe ich in einer engen Gemeinschaft mit Jesus? Oder bin ich nur ein religiöser Mensch, der seine religiösen Aktivitäten übt? Wenn wir unseren Text von heute betrachten, in Jeremia Kapitel 31, Vers 3, dann sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir nah an Jesus stehen. Diese Bibelabschnitte, die wir in Jeremia Kapitel 31, Vers 3 lesen, erscheinen in einer Zeit, einer trüben Zeit in Israel, wo das Volk Gottes irgendwie etwas langsam aus einer schwierigen Zeit kam, in der Entfernung mit Jesus, in der Entfernung mit seinem Gott. Und da erkannte der Prophet und alle Menschen, die es bekennen konnten, dass Jesus ist irgendwie uns fern geworden. Aber was ich hier ausdrücken will, ist, obwohl die Sünde des Volkes sich geschafft hatte, dass es eine Scheidewand zwischen Gott und das Volk war, ist Jesus nicht gleichgültig dem Volk gegenüber geblieben. Er ist erschienen. Und ich habe festgestellt, Pastor Mark, dass egal wann es eine Trennung zwischen Gott und dem Mensch ist oder Mensch gibt, dann macht Gott immer den ersten Schritt. Damit wir bekehrt werden, damit wir Kinder Gottes werden, hat Gott den ersten Schritt gemacht. Als Adam und Eva in dem Garten Eden gesündigt hatten, hat Gott den ersten Schritt gemacht. Adam und Eva haben sich versteckt und Gott ist erschienen. Adam, wo bist du? Komm aus deinem Versteck raus. Ich möchte dich begegnen, denn ich habe dich lieb. Gott ist mir vor fern erscheinen. Das ist nicht der Wille Gottes. Er wollte das und er will das. Er hat das immer so anders gewollt. Er wollte Mitte unter seinem Volk wohnen. Ich kam zu meinem Eigentum, aber sie erkannten mich nicht. Er wollte Mitte uns eine enge Gemeinschaft mit uns haben. Und das ist das sein Sehnsucht immer gewesen. Auch heute. Du bist hier eingeladen worden und du meinst, Jesus steht fern und du denkst, du bist auf der Suche nach Jesus. Lass mich dir sagen, du bist hierher gekommen, weil er dich gesucht und gefunden hat. Nicht aus deiner Entscheidung bist du hier gekommen. Du bist hierher gekommen, weil der Geist Gottes an deinem Herzen gearbeitet hat, bis du die Entscheidung triffst, hierher zu kommen. Denn Gott ist am Weg. Sieh diese Stadt nicht so und denk, die Stadt ist von Heiden und von Menschen, die nicht von Gott haben wollen, erfüllt. Nein, Gott ist am Weg. Gott ist am Weg. In Göttingen ist Gott am Weg. Und er ist mächtiger am Weg, weil wir ihn dazu flehen auch, während wir zusammenkommen und beten, oh Gott, schenk Erweckung in Göttingen, dann erhört er unsere Gebete. Vielleicht sehen wir das nicht mit menschlichen Augen, weil wir die Erhöhung des Gebets Gottes in eine Weise oder durch eine andere Weise erwarten, aber Gott ist am Weg. Er handelt mächtig. Wenn ein Mensch, der auf der Suche nach Jesus sagen würde, der Herr ist mir von fern erschienen, wie hier Jeremia und das Volk Gottes hier sagen, dann wäre das schon eine große Sache, ein mächtiger Ding. Er wäre besser als alle Menschen, die Jesus den Rücken kehren und die nichts mit ihm haben wollen. Wenn ein Mensch zu dem Punkt kommt und er sagt, Jesus ist mir erschienen, aber er ist noch fern, dann ist er besser als alle Menschen, die nur religiös ausüben, aber die mit Jesus keine lebendige Gemeinschaft haben. Denn Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft. Er sehnt sich so sehr nach Gemeinschaft, dass er ein Braut für sich gewonnen hat. Jesus ist verheiratet. Ja, du kannst staunen, wenn ich das sage. Aber lass mich dir sagen, Gott hat sich so nach einer Braut gesehen, dass er für sich selbst die Gemeinde geschafft hat. Und die Gemeinde Christi ist die Braut Christi. Die Gemeinde ist die Braut Jesu. Ich dachte, diese Aussage würde ein Lächeln auf dein Gesicht bringen. Aber das, du lachst nicht, weil du nicht, es nicht verstanden hast. Ich bin hier zu einem Mensch gekommen, zu sagen, egal wie einsam du bist, du gehörst Gott. Und er ist dein Freund. Du gehörst ihm. Er ist du kannst sogar sagen, Jesus ist mein Ehemann. Er ist mein A und O. Er ist das Atmen das meines Lebens. Er steht so nah zu mir, dass wenn ich, egal wo ich hingehe, gehe er mit mir. Die Menschen können behaupten, dass sie mich nicht kennen, dass sie nicht mit mir etwas zu tun haben wollen. Aber ich habe meinen Jesus. Nimm mir alles, aber lass mich mein Jesus. Nimm mir mein Haus, nimm mir mein Auto, nimm mir mein Geld, aber lass mich mein Jesus. Oh, da haben einige verstanden, worum es geht. Ich habe euch gesagt, wenn wir diese Sachen richtig verstehen, dann können wir nicht schweigen. Wir werden hier Applaus geben und wir werden da auf die Straßen so tanzen und hüpfen, dass die Menschen einfach uns folgen werden. Wir wollen deinen Jesus, wir wollen deinen Jesus. Wenn Jesus so eine Freude verursacht, dann wollen wir deinen. Die Welt braucht keine traurigen Menschen. Es ist schon so traurig da draußen, dass wenn du noch mit einem traurigen Jesus kommst, dann will der Welt nicht davon zu wissen haben. Sie wollen etwas, das ihnen etwas Freude schenken kann. Sie haben schon in CNN und in Äste und in dieses alles, um traurig zu sein. Sie brauchen lebendige Christen, die ansteckend sind. Halleluja. Bist du ein ansteckender Christ? Das war nur eine Frage. Vor der Bekehrung erscheint Jesus uns nur vor Ferne. Und hier ist eine gute und eine wichtige Wahrheit für uns alle. Sehr oft, wenn wir dieses Evangelium predigen, behaupten die Menschen, ich war Christ schon seit Baby, ich bin in eine christliche Familie geboren, ich bin Christ, weil ich immer in der Gemeinde gegangen bin, ich stehe nah an Gott. Das ist die Täuschung der Religion. Die Religion behauptet, dass durch gute Werke, durch frommes Leben, durch Gebet und Anhalten an Gebote sind wir nah zu Gott. Das ist falsch. Vor jeder Bekehrung steht uns Gott von Ferne. Ferne. Und das, was uns nah an Gott bringt, ich möchte das nochmal wiederholen, was uns nah an Gott bringt, ist das Bekenntnis unserer Sünde. Nicht die guten Werke, nicht die Moralität, sondern das Bekenntnis unserer Sünde. Das ist, was uns nah an Jesus bringt. Er ist erschienen, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Wenn du behauptest, dass du keine Sünde hast, dann hast du nichts mit ihm zu tun. Wenn du behauptest, dass du religiös bist, dass du immer fromm gewesen bist, dass du dies und jenes, dann hast du nichts mit Jesus. Er ist erschienen, damit Vergebung der Sünde zur Verfügung steht. Damit Versöhnung geschaffen wird zwischen ich und dem Vater. Wenn deine Bekehrung oder dein Christsein diese Bedeutung nicht hat, diese Wendung nicht hat, dann gibt es ein Problem. Du musst nochmal dich in Frage stellen. und sehr oft nur die schwere Situation, die Früchte unserer Verlorenheit machen uns die Augen breit und öffnen uns die Augen, damit wir tatsächlich unseren Zustand Gott gegenüber sehen. Aber wenn es dazu kommt, dass deine und meine Augen geöffnet sind und dass wir sagen können, der Herr ist mir erschienen, auch wenn es nur von fern ist, dann ist das schon das Beste, der beste Schritt, den wir machen können. Und indem wir bekennen, dass wir von ihm entfernt sind, kommt er uns nah. Und es soll nicht nur an das Bekenntnis bleiben, dass er uns von fern erschienen ist. Es soll zu einer Gemeinschaft kommen. Denn danach sehnt sich Jesus, wenn er sich offenbart. Heute ist mein Gebet, dass durch diese Predigt, dass jeder von uns die Liebe Jesus und die Barmherzigkeit Gottes vor Augen so dargestellt wird, dass er es oder dass er einfach die beiden mit nach Hause nimmt. Es soll nicht nur bei der Erscheinung bleiben. Der Mensch muss weiterkommen. Er muss Jesus Christus aufnehmen und annehmen als persönliche Erretter und Erlöser. Und wenn das getan wird, wenn das auch getan wird, dann dieser Jesus annehmen schenkt Frieden im Herzen, Freude und Jubel. Und der Vater erwartet, dass wir einfach zum Schreien und zum Jubel kommen. Und wenn es das nicht in unserem Fall, der Fall bei uns ist, nicht ist, dann wird es leblose Kreaturen, Schöpfung dazu bringen, dass sie diese Liebe und Barmherzigkeit Jesu preisen und loben. Das wünsche ich nicht, dass wir so machen, dass Gott gezwungen ist, Bäume und Steine zum Jubeln bringen. Der Herr ist mir von fern erschienen. Und seht ihr, wie er schön zu Israel spricht? Wie herrlich er spricht. Er sagt, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Jesus ruft uns zu, mit dem er sagt, ich habe dich je und je und lieb, damit wir verstehen, dass diese Aussage nicht nur für die Leute, die fern waren und die jetzt nah an Gott kommen wollen. Er ruft jedem Mensch zu, denn dieses Wort ist unser Wort. Er sagt, ich habe dich je und je geliebt. Lass mich nicht alleine hier stehen, wenn du bekennst, er hat dich geliebt und du weißt, es sagt mit mir, Jesus liebt mich. Diese Seite ist stark. Diese hier habe ich den Eindruck, sie müssen die Offenbarung Gottes haben. Gott schenkt Offenbarung hier. Er hat seine Offenbarung geschenkt. Sag mit mir, Jesus liebt mich. Auch wenn meine Freunde mich nicht mehr lieben, auch wenn meine Bekannte nicht mehr mit mir haben wollen, auch wenn meine Familie mit auch stoßen, Jesus liebt mich und er sagt, ich habe dich immer geliebt. Von Ewigkeit zu Ewigkeit habe ich dich geliebt. Palmsonntag zu feiern, ist die Liebe, Jesus zu feiern. Denn es muss uns ganz bewusst sein, dass am Palmsonntag, was wir heute als Palmsonntag feiern, denn an dem Tag war es kein Feier. Nur 400 Jahre später hat die Kirche sich entschieden, daraus ein Feier zu machen. 400 Jahre. Und wenn wir daran denken, dass Jesus auf diese Fohlen war und nach Jerusalem fuhr, um für uns am Kreuz zu sterben, dann haben wir die tiefste und herrlichste Beweis der Liebe Gottes vor unseren Augen. Liebe ist nicht nur Sentiment, Sentimentalität oder Gefühle.
Liebe ist eine Entscheidung. Genauso wie Jesus es getroffen hatte. Ich werde für dieses Volk sterben, damit sie gerettet werden. Egal, was es kostet. Und da sehen wir Liebe. Wahre Liebe. Jesus gibt sein Leben weg. Er opfert sich. Deswegen steht in Johannes Kapitel 15, Vers 13, dass es gibt keine größere Liebe, als sein eigenes Leben für seine Freunde zu geben. Und Jesus gibt sein Leben. Man zwingt ihm in sein Leben. Nein, er gibt sein Leben freiwillig für dich und für mich. Was für eine Liebe. Siehst du diesen Jesus auf den Fohlen? Die anderen Menschen schreien Halleluja. Aber er weiß, dass diese Stunde keine Halleluja-Stunde ist. Und seine Jünger auch. Sie wissen das. Pastor Mark, lass dich nicht täuschen von Menschen, die immer Halleluja schreien. Denn diese Menschen in einer bestimmten Zeit, sie werden so Halleluja schreien, dass du, wenn du dich dazu täuschen lässt, dann wirst du wie ein Gott dich fühlen. Sie werden dich wie ein Gott halten. Und wenn der Zeit kommt, dass du nicht mehr als Gott handelst, dass du irgendwie versagst, dann werden sie dieselben Leute, die werden sagen, kreuzige ihn. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Lass dich nicht täuschen, denn die Kirche, die Gemeinde weiß es gerne, wenn wir Halleluja, 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 aber in Trübsale Zeiten, sie werden dich im Stich lassen. Sie werden dich im Stich lassen. Sie werden dich vergessen. Und aus eigenem Ego, sie sehen nur sich. Als es schön war, waren sie da. Aber jetzt, wo man zusammen, komm mit mir, man zusammen durchhalten soll. Verstehst du, was ich meine? Als die Zeit gekommen ist, dass wir sagen, diese Sache lassen wir nicht sterben. Dass wir halten das. Sie werden dich im Stich lassen. Und vielleicht werden sie nie mehr an dich denken. Aber Jesus hält an dich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und liebe Geschwister, diese Liebe Jesus hier ist eine besondere. Warum? Weil es ist keine punktuelle Liebe, wo man sagt, oh, er hat uns geliebt, er hat sich am Kreuz für uns geopfert und das reicht. Nein. Wenn wir diesen Text genau betrachten, dass diese Aussage, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich von Ewigkeit zu Ewigkeit geliebt, das führt uns dazu zu verstehen, dass die Liebe Jesus keinen Anfang hat und kein Ende hat. Okay, ihr werdet das verstehen. Die Liebe Jesus hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Das heißt, als Jesus auf diese Erde gekommen ist, da fing die Liebe Gottes nicht an. Am Palmsonntag fing da nicht Liebe Gottes nicht an. Auch auf Golgatha fing da die Liebe Gottes nicht an. Die Liebe Gottes hat keinen Anfang. Das heißt, wenn ich die Tiefe und die Herrlichkeit der Liebe Gottes verstehen soll, dann muss ich den Rücken und ich werde nie sehen, wo er für mich angefangen hat. Denn Gott hat mich geliebt, ehe ich war. Ah, Sie haben das nicht verstanden. Ich sage, Gott hat dich geliebt, bevor du geboren bist. Er hat dich vor Erschaffung der Welt geliebt. Denn was wir hier sehen, dass Jesus auf dem Fohlen ist und er geht zum Kreuz, ist keine Sache, die man sagt, er ist da für das erste Mal geschehen. Nein, das ist nur die Materialisation, es wird nur wahr, was schon geschehen war. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 bis 21, wir lesen das schnell. Ich möchte das mit euch lesen, damit ihr versteht, dass Jesus, bevor deine Mutter, dein Vater kennengelernt hat, hat er dich schon geliebt. Bevor diese Welt erschaffen wurde, hatte er dich schon geliebt. Und er sagt, denn ihr wisst, dass ihr nicht von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor aus Ersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbar am Ende der Zeiten, vor Erschaffung der Welt, aber offenbar am Ende der Zeiten, um unseren Willen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Dankeschön. Das ist mein Predigerhilfe. Ich möchte noch, dass wir nur ein anderes Vers lesen in Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 6. Epheser Kapitel 1, Vers 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Er kannte dich, bevor diese Welt anfing. Und er liebte dich schon. Dass wir ehrlich und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. In der Liebe. Oh, das gefällt mir. Er hat uns dazu vorbestimmt, seine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Halleluja. Ohne zu sehen, habe ich geschafft zu lesen. Gott hat meine Blindheit geheilt. Oh, ich möchte ein letzter Vers mit euch lesen. Das ist 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 8 und 9 lesen. Das wird, und dann wird es reichen für heute. Und für die Leute, die in der ganzen Woche nicht die Bibel gelesen haben, dann sind sie zu uns und dann haben. Gott sei gelobt. Gelobt sei Gott, der Vater, unser Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen. Ist das 2. Timotheus Kapitel 1? Mein Bruder. Vers 8 und 9. Haltet im Gedächtnis Jesus Christus auf Erweck aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium. Vers 9. Indem ich Trübsal. Aber. Ich habe den Eindruck, ich habe das nicht gut gegeben. Das ist. Lass mich das nochmal schauen, ob es tatsächlich das da ist. Ist das richtig? Jeremia Kapitel 31, Vers 3. 2. Timotheus Kapitel 1. Nein, er hat Kapitel 2 gewählt. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 8 und 9. Wir vergeben dir, Bruder. So schäme dich nicht des Zeugnisses unserer Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der was? Ich habe das nicht lesen können. Die Strafe leiden werden, ewiges Verderben vor Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seines Steck. Ich hab das nicht ganz verstanden, aber er war dabei zu sagen, diese liebe Jesus hat nicht mit uns angefangen, er hat nicht mit unserer Geburt angefangen, Gott hatte uns schon geliebt, bevor wir Christ geworden sind. Okay, das heißt, meine Schwester, das heißt, wenn Gott uns geliebt hatte, bevor wir erschaffen wurden, dann, als Adam und Eva gesündigt hatten, hat Gott schon die Lösung von dem Problem. Hast du verstanden? Das heißt, er kennt die Lösung, bevor er ermöglicht, dass du in den Fall kommst. Dein Problem ist kein Zufall für Gott. Es ist kein Rätsel für Gott. Er weiß, wodurch du gehst. Vielleicht bist du krank, vielleicht bist du in schwierigen Not, vielleicht bist du in finanzieller Situation. Ich möchte dir sagen, Gott hat die Lösung. Oh man. Gott hat die Lösung zu all unseren Situationen, egal wie schwierig es sein kann, bevor das Problem erscheint. Dieses Wort ist für jemanden, der hierher gekommen ist, mit der Frage, weiß Gott, dass ich in dieser Situation bin? Hat er mich vergessen? Und als er vom Zuhause wegging, hat er gebetet und in seinem Gebet war es so, als ob er Gott informieren wollte über alle Details. Gott hat es nicht gesehen, wie sie das gemacht hat, wie er das geredet hat. Gott hat zu sie gesagt, wie sie diese Entscheidung getroffen haben, mich das und mich zu kündigen, mich wegzujagen. Gott, hast du das nicht getan? Nein, 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 nein. Wir sollen beten, aber wir sollen mit Zuversicht vor dem Gnadenthron eintreten. Wissen, dass wir beten im Namen Jesus. Oh, wenn du das sagst, dann weißt du nicht, was jetzt gerade in die Hölle geschehen ist. Wenn ich sage, ich bete im Namen Jesus, dann fliehen die Dämonen weg. Warum? Weil wenn du im Namen Jesus betest, dann ist es sicher, dass dein Gebet eine Erhöhung bekommen wird. Warum? Weil wenn du im Namen Jesus betest, Jesus sagt, Gott liebt dich so, dass ich brauche nicht Jesus für dich einzutreten. Er liebt dich genauso wie ich. Du darfst vor dem Gnadenthron beten und du brauchst einfach mit dieser Gewissheit, dass ich stehe hier nicht im Namen meines Verdienstes, ich stehe hier Blick auf den Verdienst Jesus, um meine Gebetserhöhung zu empfangen. Das ist, was es heißt, im Namen Jesus zu beten. Sehr oft wir beten und wir empfangen nicht, was wir beten, weil irgendwie in unseren Herzen ist da ein kleines Geistversteck und wir denken, wir verdienen es. Gott, ich verdiene doch das zu mir. Hast du nicht gesehen, wie ich das und so gerade? Ich verdiene doch. Gib mir das aus Verdienen. Nein, Gott erhört sein Gebet aus Gnade. Und alles, was er uns schenkt, ist lauter Güte. Liebe Geschwister, dass Gott uns so liebt, soll in uns Freude bringen. Dass er uns je und je geliebt hat, das soll uns zu Jubel bringen in eine Welt, wo nur Gewalt und Unsicherheit herrscht. Heutzutage habe ich sogar Angst, meinen Fernseher anzumachen. Denn was ich da sehe, bringt mir nur in Unhoffnungslosigkeit. Aber wenn ich meine Bibel lese, habe ich den Eindruck, die Bibel ist Fernseher geworden und Fernseher ist Bibel geworden. Denn alles, was in der Bibel geschrieben ist, erscheint in die Welt. Und wo soll ich Hoffnung haben? In der Liebe Jesus. Er hat mich je und je geliebt. Das heißt, meine Zukunft ist gesichert. Die Liebe Jesus soll für alle, die es verstehen, und erfahren haben, Versicherung für alle Zukunft sein. Ich habe kein Problem mit Leuten, die Versicherung machen. Aber es ist mir lieber, Versicherung in der Liebe Christi zu haben, als nur auf ein Papier zu haben. Denn ich weiß nicht, was auf dieser Welt geschehen kann. Alle Dokumente werden zerstört und man weiß nicht mehr, ob ich so gespart habe und dies und jenes. Aber die Liebe Christi bleibt fest. Für jetzt, für gestern und für die Ewigkeit. Lässt die Gemeinde Gottes sagen Amen. Amen. Ja, das ist die Wahrheit. Wir sollen die Liebe Jesus so laut schreien, dass die Welt weiß, egal wie die Hoffnungslosigkeit in die Welt herrscht, in meinem Herzen habe ich Frieden, weil ich weiß, wem ich gehöre. Jesus Christus von Nazareth. Halleluja. Preis den Herrn. Jesus ist so ein mächtiger Liebesgeber. dass wenn wir ihn nicht für seine Liebe und Barmherzigkeit preisen und loben würden, dann wird der Vater gezwungen sein, leblose Schöpfungen zum Feiern bringen, damit sie diese Liebe und diese Barmherzigkeit laut sagen. Denn es ist vor Gott so eine herrliche Dinge, dass Jesus für uns gestorben ist. Und er ist nicht bereit, sein Sterben zu vernachlässigen. Er wird aus diesem Sterben etwas ernten. Preis den Herrn. Und ich wollte am Ende kommen und sagen, alles, was Jesus an unserem Herzen tut, auch durch diese Predigt von heute, tut er es, damit wir teilhaftig an seine Liebe haben. Der Herr ist mir erschienen von fern. Er sagte mir, ich habe dich je und je geliebt. Es gibt einen Grund dafür. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte. Wow. Spürt jemand das Ziehen Jesus an seinem Herzen? Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte. Ihr könnt dieses Wort nicht verstehen, wenn ihr nicht versteht, was im Spiel war. Dein Herz war im Spiel. Auf einer Seite steht der Teufel und böse Geister und Dämonen, die Sünde und der Welt. Und auf der anderen Seite steht Jesus. Und es gibt ein Ziehen. Ein Ziehen. Der Teufel zieht, aber Jesus zieht auch. Der Teufel zieht, aber Jesus zieht. Und am Ende, Jesus hat diesen Wettstreit gewonnen. Oh, sie haben nicht verstanden. Jesus hat für dich den Wettstreit. Du bist hier in diesem Saal, weil Jesus für dich am Kreuz gewonnen hat. Es ging um dein Herz, es ging um dein Leben. Der Teufel ist der Dieb. Er kommt nur, um dich zu zerstören, um dich zu erledigen, um dich wegzumachen. Auch als Kind Gottes lauert er um dich herum und in mich herum. Und er sucht eine Möglichkeit, um uns in die Irre zu bringen. Aber Jesus sagt, ich habe dich zu mir gezogen und nichts wird dich von mir trennen. Nichts wird dich von meiner Liebe trennen. Der Pastor Mark hat das nochmal heute betont. Und ich freute mich im Herzen, als er da. Das hat mich so gesegnet. Nichts kann uns von der Liebe Christi trennen. Nichts. Dieser Satz setzt voraus, dass es ein Wettstreit gab. Aber Jesus hat für dich und für mich gewonnen. Und wir sollen ihn preisen und loben dafür. Liebe Geschwister, ich weiß, dass manchmal gebraucht Jesus schwere Erfahrungen, um uns zu sich zu ziehen. Aber egal, welche Miete Jesus gebraucht, um dich und mich zu sich zu ziehen, in eine Situation, wo wir vielleicht uns entfernt haben, wo der Teufel geschafft hat, unsere Aufmerksamkeit von Jesus wegzumachen. Egal, ob du hier in diesem Saal bist, weil diese Liebe Jesus dich heute hierher gezogen hast. Vielleicht durch schwere Erfahrungen, lass mich dir sagen, egal ob es durch Freude oder ob durch Leid, alle Mittel in die Hände Jesus, um dich und mich zu sich zu ziehen, sind lauter Güte. Lauter Güte. Gott ist gut. All the time. And all the time. Unsere jetzige Generation hat es dazu gebracht, dass Gott sich irgendwie gezwungen fühlt, nur durch schwere Erfahrungen, um uns zu sich zu ziehen. Denn heutzutage will kein Mensch von Jesus hören, wenn alles gut geht. Als bald kommt das Sterben des Kindes, als bald kommt eine schwere Krankheit oder ein Unfall, dann fangen die Leute an, Gott zu denken. Es ist, als ob nur schwere Erfahrungen heutzutage bringen die Menschen, an Jesus zu denken. Und ich möchte dir sagen, egal wie er dich zu sich zieht, weiß eins: Nicht die Mittel soll es dir wichtig sein, sondern seine Absichten. Alles, was Jesus tut, ist gut. Denn das Ziel seines Handels, das Ziel seiner Gnadearbeit in unserem Leben, an unserem Herzen, ist eins: Er möchte, dass wir zu ihm kommen, die Vergebung der Sünde erfahren, die Befreiung von aller Kette und seine Liebe erfahren, die uns durch und durch trägt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Der tiefste Beweggrund Jesus, des Herzens des Herrn, bleibt, dass er uns aus der Sünde, aus der Macht des Teufels und der Welt herausreißen will. Und diese Wahrheit, dass er uns immer nach uns immer geht, immer nach uns geht, soll Dankbarkeit, dass wir so einen Jesus haben, in uns bringen. Jesus ist kein Mensch. Er ist kein Mensch, wo dass du denken kannst, weil ich untreu heute bin, dann hör seine Liebe für mich auf. Nein. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Die Liebe Jesus lässt uns nicht weggehen. Und ich möchte das sagen, aber du sollst mich nicht falsch verstehen. Denn ich bin hierher nicht gekommen, um Freiheit zur Sünde zu geben. Aber wir bleiben Kinder Gottes, selbst wenn wir gesündigt haben. Wir bleiben seine Kinder. Seine Liebe hat ihm so teuer gekostet, dass er uns nicht weglassen wird. Jesus ist so ein mächtiger Erretter, der in uns Vertrauen und Hoffnung schafft. Dass der allmächtige Vater die lieblose Kreaturen, die lieblose Schöpfung zum Feiern seiner Liebe, seiner Treue, seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade. Ja, er würde die lieblose Schöpfung animieren, wenn wir diese Liebe nicht jubeln und feiern würden. Wenn diese Liebe in uns keine Freude auslöst, wird Gott etwas für sich selbst tun. Denn seine Liebe ist so groß. Kein Mensch ist so wichtig, dass diese Liebe nicht zu ihm erreichen kann, um ihn auf sein Knie zu bringen. Auch Paulus wurde auf sein Knie. Kein Mensch steht zu tief, dass diese Liebe nicht dahin gehen wird, um ihn aus seiner Sünde und seinem Schmutz. Selbst wenn du dir sagst, verdiene es, ich verdiene nicht mehr. Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Seine Liebe ist so breit, dass diese Liebe für alle steht. Liebe Geschwister, während wir diese Liebe Jesus hören in einem Lied, ich möchte dich einladen zum Kreuz. Wenn du hierher gekommen bist und du weißt in deinem Herzen tief jetzt, dass er dich zu sich gezogen hat, lass uns unter dem Kreuz, lass uns zusammenkommen und diese Liebe in eine neue Weise erfahren. Auch wenn du irgendwie auf dem Weg den Blick verloren hatte und diese Liebe heute Morgen in eine neue Weise gespürt hast. Jesus steht hier. Seht ihr dieses Kreuz? Es ist ein Kreuz, der Erde und Himmel versöhnt. Aber es ist auch ein Kreuz, der uns alle Christen zusammenbringt. Das heißt, wir tun es nicht falsch, wenn wir uns hier begegnen wollen. Ich lade dich ein. Vielleicht möchte, dass man für dich betet. Der Pastor Marc wird kommen. Der Pastor Wolfgang wird kommen. Und wir stehen hier zur Verfügung für alle, die zu dieser Liebe eine Antwort geben wollen. Oder die diese Liebe erneut erfahren wollen. Preis den Herrn.